ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und genieße wie ihr bestimmt auch das tolle Wetter in Hamburg. In Altona sind sehr viele Menschen froh, dass es gerade relativ windstill ist, besonders die, die neben dem Holstenareal wohnen. Da geht schon lange nichts mehr voran und mittlerweile stauben die Schuttberge, die sich auf dem Gelände türmen, die ganze Gegend ein. Und das ist richtig ätzend.
Also ich habe das Gefühl, jeden Tag, wenn ich hier durchfahre, dass ich husten muss.
Ist es tatsächlich so, dass man nicht bei offenem Fenster schlafen kann, weil es wirklich staubig ist?
Na, die ganze Wohnung ist voller Staub. Also überall, nicht? Wenn Fenster und so, das ist hier schlimm.
Wir schauen mal, was da gerade los ist. Außerdem sprechen wir darüber, warum vergangenen Winter wieder so viele Obdachlose auf Hamburgs Straßen gestorben sind. Und es gibt Neues zum Sorgerechtsstreit bei den Blocks. Als allererstes geht es aber um die saftige Preiserhöhung bei der Fernwärme, die viele Haushalte in Hamburg betrifft. Das alles am Donnerstag, den 10. April. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Das ist ein echter Klopper. Fernwärme in Hamburg wird ab Mitte nächsten Jahres deutlich teurer. Die Hamburger Energiewerke erhöhen die Preise um gut 30%. Reinhard Postel kennt die Einzelheiten. Reinhard, was heißt das denn konkret für einen Durchschnittshaushalt?
Für so eine 70 Quadratmeter Wohnung, wie es hier in Hamburg häufig gibt, bedeutet das 25 Euro mehr jeden Monat für Heizung und Warmwasser. Und das ist schon ein Schock, weil ja zudem häufig die Mieten noch gestiegen sind. Der Chef der Hamburger Energiewerke, Michael Prinz, nennt die einzelnen Preise.
Ein Bestandskunde zahlt heute bei uns 10,9 Cent die Kilowattstunde netto und würde 14,2 Cent als Preis erhalten.
Und zwar ab Mitte nächsten Jahres. Und das ist dann wirklich deutlich teurer als Wärme aus Erdgas. Das Problem ist nur, als Mieter bin ich ja abhängig von meinem Vermieter und seiner Energieart. Und Fernwärmekunden, die können sich auch keinen anderen Anbieter suchen. In Hamburg haben die Energiewerke, die der Stadt gehören, das Alleinlieferrecht für 260.000 Haushalte. Jeder vierte Hamburger Haushalt ist davon betroffen ab Mitte nächsten Jahres.
Das ist schon heftig. Wie begründen denn die Hamburger Energiewerke, dass es jetzt so teuer wird?
Ja, der Ausstieg aus der Kohle ist halt teuer. Das Kraftwerk Wedel geht nach etlichen Jahren Verspätung nun vom Netz. Das Kohlekraftwerk Tiefstack folgt dann. Und schon seit Jahren sorgen ja die Hamburger Energiewerke für Ersatz. Vor allem wird Abwärme genutzt von Aurubis, vom Klärwerken. Und für die Fernwärme wurde ja auch extra ein Tunnel unter der Elbe gebaut, sagt uns Michael Prinz.
Wir sind dabei, knapp 2,8 Milliarden Euro zu investieren in die Energiewende. Wir haben wirklich komplett neuen Kraftwerkstandorte gebaut, im Energiepark Hafen auf der Dradenau. Wir haben Industrieabwärme eingebunden. Wir haben hier eine ganze Menge geleistet, um unser altes Kohlekraftwerk in Wedel abzulösen.
Denn Hamburgs Senat schreibt vor, das Ende der Kohleverbrennung für die Fernwärme bis 2030. Auch der Bund setzt übrigens zwingende Vorschriften und Michael Prinz sagt, ja, zwar wird Hamburgs Fernwärme wie überall in Deutschland jetzt teurer, aber dafür ist sie von höherer Qualität, nämlich klimafreundlicher.
Ja, klimafreundlich, du sprichst es an. Eigentlich hieß es ja immer, wir steigen aus der Kohle aus, Fernwärme gehört die Zukunft, das wird alles klimafreundlich und eben nicht teurer. Was bedeutet das jetzt für die Energiewende in Hamburg?
Ja, ehrlich gesagt nichts Gutes, denn mehr Fernwärme, wie du gesagt hast, soll ja der heiße Stoff werden für die Energiewende in Hamburg. Neubaugebiete sollen angeschlossen werden, aber auch viele alte Siedlungen sollen neu angeschlossen werden, um CO2-frei zu werden. Das hat der scheidende Umweltsenator Jens Kerstan immer erklärt. Doch wenn Fernwärme für die Mieterinnen und Mieter so teuer wird, dann werden manche Wohnungsgesellschaften wohl beim Umstieg auf diese Fernwärme zögern oder gar abspringen. Gasheizungen sind selbst inklusive der steigenden CO2-Abgaben noch in 2 Jahren viel billiger als Fernwärme. 23% billiger haben selbst die Hamburger Energiewerke errechnet. Ja, und was hat uns Umweltsenator Jens Kerstan, der ja auch Aufsichtsratschef der Energiewerke ist, nicht früher alles versprochen? Nein, die klimaneutrale Umstellung der Hamburger Fernwärme, die wird nicht nennenswert teurer. Nein, nein. Ja, denkste, da hat uns der grüne Senator, ich muss das mal so deutlich sagen, doch ziemlich an der Nase rumgeführt. Wir bekommen jetzt, wo Kerstan nicht mehr antritt, die Quittung.
Ja, da könnte man ja fast auf die Idee kommen, dass es kein Zufall ist, dass das jetzt bekannt wird, wo Kerstan so gut wie nicht mehr im Amt ist. Mitten in Altona gibt es eine super Filmkulisse für einen dystopischen Sci-Fi-Film, der so nach dem Untergang der Zivilisation oder nach einem Bombenangriff spielt. Ansonsten ist aber gar nicht super auf dem Holsten-Areal, auf dem Gelände, wo früher die Holstenbrauerei stand. Da ist seit Jahren nur noch Schutt und Asche. Eigentlich sollten da 1200 Wohnungen stehen, aber in letzter Zeit geht da gar nichts voran. Ja, und jetzt wird der Staub, der von den Schuttbergen durch die Gegend weht, immer mehr zum Problem. Unser Stadtreporter Carsten Sekund hat sich das heute mal angesehen auf dem Holstenareal. Carsten, wie schlimm sieht's da aus?
Also es sieht wirklich aus wie bei so einer Mondlandschaft, hätte ich fast gesagt, weil da mindestens 10 riesige Berge sind, die nur aus Schutt bzw. Sand bestehen. Die sind 10, 15 Meter lang, ungefähr 3 Meter hoch. Also kann man sich vorstellen, was bei einer kräftigen Windböe da schon an Staubmengen sich in Bewegung setzen. Wir hatten heute ein bisschen Glück, es war A, ein bisschen Rückenwind und B, war es heute eher windstill in Hamburg für Hamburger Verhältnisse. Aber da muss richtig was in Bewegung geraten.
Es wohnen ja auch viele Menschen in der Nachbarschaft. Es ist ja auch eine Schule in der Nähe.
Ja.
Was bedeutet da diese Situation für die?
Teilweise unerträglich. Also wenn der Wind richtig steht, nebenan an der Harcourtstraße sind ganz viele Neubauten gesagt. Wie du schon gesagt hast, Kita, Schule ist da und die Leute können dann teilweise nur die Fenster schließen oder setzen teilweise schon Masken auf. Ich habe einige Anwohner gefragt, wir können uns ja mal anhören, wie das klingt und sich anfühlt.
Also ich habe das Gefühl, jeden Tag, wenn ich hier durchfahre, dass ich husten muss. Ja, tatsächlich, ja. Ich gehe jeden Tag hier dran vorbei. Es ist ein Graus für die Augen. Ganz furchtbar.
Es ist tatsächlich so, dass man nicht bei offenem Fenster schlafen kann, weil es wirklich staubig ist.
Staubig, ja, ganz schlimm. Na, die ganze Wohnung ist voller Staub. Also überall, nicht? Wenn Fenster und so, das ist hier schlimm.
Und das Schlimmste ist, A, es tut sich nichts auf dem Areal. Das heißt, man sieht gar keine Veränderung. Und B, teilweise werden diese Berge, die wir schon beschrieben haben am Anfang, immer wieder hin und her geschoben von Baggern, weil man irgendwie der Meinung ist, ach, das tun wir mal den Sandberg lieber dahin oder da den Schuttberg, falls da mal gebaut wird, ohne dass sich was tut. Und bei diesen ganzen in Bewegung setzen, da kommt dann nämlich noch mehr Staub in die Luft.
Verrückt, da fragt man sich ja auch, wozu das Ganze überhaupt? Die Anwohnerinnen und Anwohner würden das bestimmt auch gerne wissen. Die wehren sich jetzt auch dagegen, gegen diese Situation. Was passiert da gerade?
Ja, sie haben eine Petition eingereicht. Das finde ich ganz interessant beim Bezirksamt in Altona. Und es gibt politische Unterstützung. Also mehrere Parteien haben mittlerweile angeregt, das wirklich auch mit Nachdruck an die Stadt Hamburg zu geben, also an die Baubehörde, in der Hoffnung, dass Druck ausgeübt wird auf die Adlergruppe, die ja da im Moment nichts tut und dann vielleicht durch finanziellen Druck auch gezwungen wird, den Schutt mal zu beseitigen, abzudecken oder da einfach mal anfangen zu bauen. Denn das wünschen sich ja die meisten Anwohnerinnen und Anwohner.
Und das kann man wirklich gut verstehen, nach dem, was du auch gerade geschildert hast. Vielen Dank, Carsten. Einige nannten sie auch die Königin der Reeperbahn und auf dem Kiez kannten sie sehr viele Menschen. Inge war auch nicht auf den Mund gefallen. Und jetzt ist sie gestorben, vor gut 2 Wochen. Die Anteilnahme war riesig. Viele hatten Inge in ihr Herz geschlossen, sie gehörte einfach dazu. Und gelebt hatte sie zuletzt vor dem Kentucky Fried Chicken. Denn Inge war schon mit 13 auf der Straße gelandet. Und darum erzähle ich euch jetzt auch diese Geschichte. Denn Inge ist nur eine von knapp 50 Wohnungs- und obdachlosen Menschen, die im vergangenen Winter in Hamburg gestorben sind. 26 im Krankenhaus, 21 da, wo sie gelebt haben, auf der Straße. Susanne Röse ist im Studio. Susanne, du berichtest schon seit Jahren über dieses Thema. Wenn man dann ein konkretes Schicksal hört, dann bekommt das wieder ein Gesicht. Und dann wird die Frage ja nochmal dringender. Es gibt Notschlafplätze, es gibt das Winternotprogramm. Warum sterben trotzdem noch so viele Menschen auf der Straße?
Ja, du sagtest das eben, sie bekommen ein Gesicht. In diesem Fall, meistens ist es anonym, einsam und schutzlos auf der Straße. Ja, warum? Dafür gibt es natürlich verschiedene und auch ganz individuelle Gründe. Ich höre immer wieder von Obdachlosen zum Beispiel, dass sie die großen Unterkünfte im Winternotprogramm meiden, weil sie befürchten, dort beklaut zu werden, weil es dort laut ist, weil dort viele übernachten, die Alkohol getrunken haben und so weiter. Hinzu kommt, dass ja viele Menschen auf der Straße schon lange dort leben. Viele sind krank. Auch Inge war sehr, sehr krank. Und natürlich, wenn Menschen zum Beispiel aus dem Krankenhaus entlassen werden, Inge wurde paar Mal aus dem Krankenhaus in letzter Zeit entlassen, können sie sich auf der Straße natürlich nicht erholen. Wenn wir aus dem Krankenhaus entlassen werden, wir bleiben noch ein paar Tage zu Hause. Das können sie nicht. Und zum Beispiel nach einer OP können sie die Wunden nicht richtig versorgen. Die entzünden sich, ja. Das ist ebenso Alltag auf der Straße und wir sehen es ja alle täglich, zumindest diejenigen, die nicht wegschauen. Die Verelendung auf der Straße, die hat ja wirklich zugenommen.
Wenn dann vielleicht der eine oder andere nochmal hinschauen würde, wenn man da jemanden auf der Straße sieht und sich Sorgen macht, würde das vielleicht helfen? Sollte man dann vielleicht im Zweifelsfall mal den Rettungsdienst rufen im Winter?
Im Winter, es gibt ja auch den Kältebus, ja, im Zweifel immer. Im Zweifel würde ich erstmal jemanden ansprechen, ist er ansprechbar oder nicht. Und im Zweifel auf jeden Fall den Rettungsdienst oder die Polizei. Und wie gesagt, es gibt ja im Winter auch immer noch den Kältebus.
Die Zahl der Obdachlosen, die hat sich in Hamburg innerhalb der letzten 7 Jahre verdoppelt. Woran liegt das eigentlich?
Ja, da spielst du auf die Umfrage des Bundes an, die ja deutschlandweit gemacht wurde. Die Zahlen sind wirklich erschreckend. Vor 7 Jahren hatten wir hier in Hamburg 2000 Obdachlose. Das war die letzte Umfrage davor. Und jetzt sind es fast 4000. Ja, man kann nur spekulieren. Immer mehr Menschen können ihre Wohnung nicht bezahlen. Die Ämter für Wohnungsnotfälle sind überlastet. Die können auch nur wenigen helfen. Es kommen Menschen hierher in die Stadt in der Hoffnung, hier Arbeit zu finden in einer Großstadt. Die gehen natürlich nicht irgendwo in eine Kleinstadt. Ja, und dann finden sie keine. Oder sie arbeiten als Tagelöhner und übernachten draußen. Manche sagen auch, hier gibt es viele Hilfseinrichtungen für Obdachlose. So viele, das zieht noch mehr Menschen an aus anderen Städten. Man spricht da von einem Pull-Effekt. Ich glaube da nicht so richtig dran. Wenn, dann glaube ich, ist die Zahl nur sehr gering. Das kann man auch gar nicht so beweisen. Es gibt aber viele Gründe, warum Menschen auf der Straße stranden. Auch natürlich Alkohol- und Drogensucht, psychische Erkrankungen, die haben ja auch zugenommen. Ja, und letztendlich sind das alles individuelle Schicksale.
Umso wichtiger, wenn das jetzt auch immer mehr wird, dass man da mal gegensteuert. Da passiert ja auch schon was. Welche Ideen und Ansätze gibt es da im Kampf gegen Obdachlosigkeit?
Mehr Sozialwohnungen müssten beispielsweise gebaut werden, auch Unterkünfte. Und ja, ein bisschen tut sich in Hamburg zum Beispiel, will ja die Sozialbehörde mehr Notschlafplätze in Hamburg schaffen. Zum Beispiel hinterm Bahnhof in der Repsoldstraße. Die ersten 30 Plätze soll es noch in diesem Halbjahr geben. Und dann gibt es ja das Projekt Housing First. Das geht jetzt ins dritte Jahr bald. Das läuft sehr gut. Allerdings auch nur mit 30 Plätzen im Moment. Das soll wohl weiterlaufen und auch ausgebaut werden. Aber ehrlich, das sind ja nur kleine Schritte angesichts von 4000 Obdachlosen.
Housing First muss man vielleicht nochmal erklären. Was ist das für ein Ansatz?
Das ist einfach der Ansatz, dass Menschen wegkommen von der Straße und sich erholen können und dann erst werden ihre Probleme angegangen. Also erst muss ein Mensch zu sich finden, sich erholen können, sich ordnen und dann kann man alles andere angehen. Suchtprobleme, fehlende Papiere und so weiter.
Also erst die Wohnung, dann alles andere.
Genau.
Und das sind nur 30 Plätze. Wäre vielleicht ein Ansatz, das noch auszubauen?
Auf jeden Fall. Es gibt ja private Housing First Projekte auch noch.
Vielen Dank, Susanne, für den Einblick. Und das Thema wird uns weiter beschäftigen, da bin ich ganz sicher.
Ich leider auch.
Und jetzt kommen wir von ganz unten in der Gesellschaft nach ganz oben. Zumindest was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Es geht um die Steakhouse-Dynastie Block und den Sorgerechtsstreit um die Kinder, der schon lange für Schlagzeilen sorgt. Kurz zur Auffrischung, 2 Kinder der Steakhouse-Erbin Christina Block wurden an Silvester 2023 von Dänemark, wo sie beim Vater lebten, nach Deutschland gebracht. Möglicherweise gewaltsam, möglicherweise waren sogar ehemalige Geheimdienstler daran beteiligt. Sie waren danach nur wenige Tage bei der Mutter in Hamburg und seitdem wird ermittelt, was genau an Silvester passiert ist und wer dahinter steckt. Die Kolleginnen und Kollegen der Wochenzeitung Die Zeit, die haben vergangene Woche neue Details zu dem Fall veröffentlicht. Heiko Sander recherchiert für den NDR schon lange dazu. Heiko, als konkrete Vorwürfe stehen jetzt ja im Raum. Die Kinder wurden aus Dänemark möglicherweise entführt und Christina Block war möglicherweise an dieser Straftat beteiligt. Gibt es Belege, Indizien, die diesen Vorwurf untermauern?
Also wenn man sich das anschaut, was da aus der Ermittlungsakte zitiert wird, die jetzt ja offenbar auch schon ein bisschen älter ist, aus dem Frühsommer 2024 stammen soll, dann gibt es da eine ganze Reihe Indizien, die dafür sprechen könnten. Offenbar sind die Ermittler auch der Meinung, dass sie da als Beschuldigte in Frage kommen könnte, weil es gibt eine Indizienkette, Chatprotokolle, Handys, alle möglichen Daten. Das ist natürlich eine Situation, die sich jetzt auch noch mal in den nächsten Wochen zuspitzen wird, weil bereits einer der mutmaßlichen Entführer hier in Haft sitzt, in Untersuchungshaft. Anfang Mai läuft dann diese 6-monatige Frist, bis eine Anklage erhoben wird, ab. Und dann ist die Frage, steht er dann da ganz allein vor Gericht oder wird es dann bereits ein Strafverfahren geben, wo mehrere Beteiligte, unter anderem auch Christina Block, vielleicht tatsächlich vor Gericht stehen werden?
Womit müsste sie denn im Fall einer Anklage oder einer möglichen Verurteilung rechnen?
Also es steht ja hier tatsächlich der Verdacht der Kindesentführung im Raum. Und wenn sie als Anstifterin da tatsächlich, wenn das bewiesen werden sollte, müsste sie natürlich mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen. Also zumindest ist das nicht mehr fernliegend. Und der Anwalt von Christina Block weist das aber weit von sich. Er sagt, sie habe den Auftrag nicht gegeben. Es gelte auch hier die Unschuldsvermutung. Und er habe auch in den Ermittlungsakten eine Person genannt, die den Auftrag gegeben habe. Er könne sie nur leider nicht nennen, wollte auch das nicht genau eingrenzen. Aber offenbar muss sie aus dem Familien- oder Freundesumfeld sein, diese Person. Die habe den Auftrag gegeben und seine Mandantin habe damit alles gar nichts zu tun. Sie habe dann erst, nachdem die Entführung sozusagen am Laufen war, davon erfahren, dass die Kinder jetzt in Deutschland sind und diese dann abgeholt und weist den Vorwurf der Kindesentführung weit von sich.
Man kann sich kaum ausmalen, was das für die Kinder auch bedeutet, um die es ja schließlich am Ende geht. Die leben ja mittlerweile beim Vater in Dänemark. Lässt sich sagen, wie es ihnen geht?
Also den Kindern und dem Vater geht es den Umständen entsprechend nicht so gut, weil sie leben halt immer noch in einem Zeugenschutzprogramm. Die Behörden verlagern immer wieder den Standort der Familie, wenn sie das Gefühl haben, der Standort wurde aufgeklärt. Man rechnet offenbar weiterhin mit einer möglichen weiteren Entführungsversuch. Die Behörden sehen das so. Auch der Anwalt des Vaters sagt, dass sein Mandant da in Angst lebt. Und der hat auch mit der Tochter kurz nach der Entführung sprechen können, die auch geschildert hat, wie sich diese Entführung zugetragen hat. Sie hatte Angst, dass ihr Bruder ums Leben kommen könnte, weil sie da so draufgedrückt wurde, dass er keine Luft mehr kriegt. Das war offenbar, so schildern es jedenfalls die Kinder, sagt der Anwalt, doch ziemlich brutal. Und das ist ja auch etwas, was aus den Akten hervorgeht, wo dann auch Berater von den Blogs angeblich gesagt haben sollen, dass wenn man so eine Entführung, eine gewaltsame Rückführung durchführen wollte, die Kinder auch durch einen Unfall in Todesgefahr geraten könnten.
Heiko, wenn man sich das alles vor Augen führt, da fallen Stichworte wie Zeugenschutzprogramm, ehemalige Geheimdienstler und das alles im Zusammenhang mit einem Sorgerechtsstreit. Hast du als Reporter so einen Fall schon mal erlebt?
Nein, einen solchen Fall habe ich insofern noch nicht erlebt und das hat auch der Anwalt des Vaters noch nicht erlebt. Der fühlt sich persönlich mittlerweile angegangen, weil es gibt da ja Vorwürfe, die da im Raum waren, ganz absurde Vorwürfe, wo es um Kinderpornografie ging. Material, was offensichtlich gefälscht war, was dann irgendwie in die Hände von Frau Block geraten ist, die das dann an die Polizei gegeben hat. Auf einmal bekam aber offensichtlich auch Journalisten davon Wind. Und dieser Anwalt, der sagt, wenn das jetzt irgendwie veröffentlicht worden wäre, also offensichtlich falsches Material, dann hätte er im Grunde genommen das Mandat niederlegen müssen, vielleicht sogar seinen Beruf an den Nagel hängen müssen, weil man so etwas kaum wieder rauskriegt, egal wie absurd die Vorwürfe sind, da bleibt immer irgendetwas hängen. Und er wirft halt einfach auch, oder vermutet zumindest, hat Strafanzeige gestellt wegen Verleumdung gegen Christina Block, dass sie das absichtlich gemacht hat. Das weist wieder ihr Anwalt zurück, der sagt, wir haben doch nur das aufklären wollen und das an die Polizei gegeben. Aber mittlerweile ist es so, dass beide Seiten sich da einfach immer jede Boshaftigkeit für möglich halten, offenbar. Und auch da so die Verständigung, selbst auf Anwaltsebene, fast gar nicht mehr richtig möglich erscheint.
Vielen Dank, Heiko. Das war's für heute. Abonniert den Podcast gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause, noch ein Hemd bügeln. Morgen ist hier an dieser Stelle nämlich Hamburgs ehemaliger erster Bürgermeister Ole von Beuys zu Gast. Und ich bin schon sehr gespannt, was er zu den aktuellen politischen Entwicklungen sagt. Also, wenn ihr mögt, macht's gut, bis morgen.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.